Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder schon erfahrene Anwender sind oder vielleicht durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist. Und diese Interview-Folge, die trägt den Titel: Wann setzt man Metall-3D-Druck wirklich ein? Manchmal vielleicht gar nicht. Ist vielleicht besser, Metall-3D-Druck manchmal gar nicht einzusetzen. Das ist eine sehr spannende Folge, die jetzt auf Sie zukommt und auch eine gesponserte Folge. Und sehr interessant für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Thema Metall-3D-Druck beschäftigen oder sich schon mal Gedanken dazu gemacht haben, diese Technologie clever im Unternehmen einzusetzen. Wenn Sie also Techniker, Ingenieur, Konstrukteur oder in einer Entwicklungsabteilung tätig sind und da mal ein bisschen heraushören wollen, wo setzt man Metall-3D-Druck so ein, dass es Sinn ergibt, dann sollten Sie unbedingt jetzt bei dieser Podcast-Folge dranbleiben, denn ich habe einen ganz spannenden Interviewpartner, und zwar den Fabian Graber. Er ist Geschäftsführer der BSF Bünter AG. Fabian, ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Fabian Graber. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus der Schweiz, wie man ganz sicher auch schon hört. Bin gerade aktuell nicht auf der Piste und deshalb können wir hier im Podcast ein bisschen zusammen über das Thema reden. Ich habe ursprünglich mal Konstrukteur gelernt, Maschinenbauingenieur studiert und bin jetzt seit 2015 für die additive Fertigung bei uns verantwortlich. Und 2021 habe ich dann die Geschäftsführung von meinem Vater übernommen, vom Familienbetrieb. Wir bei der BSF Bünter AG sind ein Lohnfertiger in der Ostschweiz mit knapp 30 Mitarbeitern. Und wir produzieren Prototypen und Kleinserien mit verschiedensten Verfahren. Die Teile sind dann von ein paar wenigen Millimetern bis ca. 200-300 Millimeter groß, also eher klein. Und wie eben auch schon erwähnt, oder darum bin ich auch hier, unter anderem auch mit 3D-Druck von Metall.
Du hast gerade eben gesagt, du bist damals 2015, hast du mit Metall, also mit 3D-Druck angefangen. Das ist super interessant, weil nahezu fast im gleichen Jahr habe ich auch gestartet, 2015, also du bist auch schon eine ganze Zeit lang jetzt auch dabei. Danke für deine Vorstellung diesbezüglich. Jetzt hast du gesagt, das hat mir jetzt ein bisschen durchgehört, ihr seid kein reiner Metall-3D-Druck-Dienstleister. Wie kann man sich das vorstellen? Wie können unsere Hörer sich das vorstellen, wenn ihr mit Metall-3D-Druck zu tun habt? Geht auch da mal ganz kurz drauf ein, das ist super spannend.
Ja, also unsere Firma gibt es schon ziemlich lange, also selbstständig ist sie jetzt seit schon über 40 Jahren. Und da war es ursprünglich einfach mal Drehen und Fräsen, also mechanische Werkstätte. Und dann sind mit den Jahren immer mehr verschiedene Verfahren dazugekommen und dann 2012 eben auch die additive Fertigung von Metall. Und das ist jetzt auch bei uns irgendwie prozentual, sind wir da unter 20%, und das darf auch gerne so bleiben. Also wir wollen nicht der größte 3D-Drucker in der Schweiz sein oder so, sondern wir wollen einfach mit der Kombination unseren Kunden gute Lösungen bieten. Und das Ziel ist da eben, dass wir alles irgendwie hinkriegen. Also wenn ein Entwickler oder so ein Teil entwickelt hat, das zwar seine Lösung super löst, aber jetzt stellt er sich die Frage, super, wie stellt man es denn jetzt her und wen könnte ich da fragen, und dann soll unser Name irgendwo im Hinterkopf erscheinen. Wir finden dann schon die richtige Technologie.
Das heißt, ihr setzt zum Beispiel jetzt Metall-3D-Druck gar nicht so stur ein wie jetzt andere im Markt, sondern ihr nehmt die Technologie dann, wenn es wirklich Sinn ergibt.
Ja, und oft sogar auch gerade beim 3D-Druck, das hast du sicher auch schon mitbekommen bei den Beratungen, oft wissen die Leute, entweder wissen sie gar nicht, dass es den 3D-Druck gibt, und sie fragen also wahnsinnig komplizierte Frästeile an, Wir können es dann vielleicht aber günstiger drucken. Oder manchmal fragen die Leute oder haben sie das Gefühl, sie kennen 3D-Druck und fragen irgendwas Wahnsinniges an zum Drucken. Und dann sagen wir, ja, wir könnten es schon drucken, aber wir könnten es auch für die Hälfte fräsen. Und ja, das ist so, und das ist der Vorteil, wenn man die verschiedenen Verfahren in-house zur Verfügung hat.
Und mit welchen Herausforderungen und Problemen kommen denn dann eure potenziellen Kunden auf euch zu? Wie stellt man sich das vor? Was denkt die Person? Was sagt sie? Über was regt sie sich auf oder was weiß sie denn noch gar nicht?
Ja, also oft ist der erste Anspruch oder Anspruchpunkt, gerade das, was ich vorher erwähnt habe, sie wissen oder sie haben einen Teil, das gefertigt werden muss, was andere nicht können oder nicht wollen oder sie nicht wissen, wo sie sonst anfragen sollen. Und das beinhaltet dann selten ein Problem allein oder eine Schwierigkeit allein, sondern meistens ist es einfach so, dass, ja, ich brauche jetzt das Teil und jemand soll sich überlegen, wie er das hinkriegt, oder?
Weil man es einfach braucht in dem Fall.
Ja, oft, wir haben da schon mal besprochen, wenn zum Beispiel so ein Daniel Düsentrieb in seinem Zimmer noch sitzt und dann Problem löst und hat dann endlich nach keine Ahnung wie lange Entwicklungszeit hat er das Teil, das dann sein Problem löst und dann braucht es einfach so, wie es dann gezeichnet ist. Und das ist dann halt vielleicht noch nicht so für die Fertigung optimiert, also jetzt nicht, auch nicht unbedingt für 3D-Druck, aber vielleicht auch nicht fürs Fräsen oder so. Und dann sind wir eigentlich ja eine gute Anlaufstelle, um das dann, sag mal, den letzten Schliff noch zu geben.
Sind denn eure Kunden dann auch offen dafür, wenn ihr diese Option mit Metall-3D-Druck auch vorstellt als Lösung?
Ja, teilweise. Natürlich nicht immer. Also gerade beim 3D-Druck gibt es ja schon noch viele Vorbehalte. Wenn es jetzt, ja, man hört da immer so oder oft die Antworten mit, ja, wegen Oberfläche und Genauigkeit, das kommt eigentlich eh nicht in Frage oder so. Aber trotzdem ist es für uns ja ein Alleinstellungsmerkmal, wenn wir das auch mit berücksichtigen können. Und ja, genau, am Schluss braucht er das Teil, was seine Anforderungen erfüllt. Und im Optimalfall, sagen wir es so, sollte es ihm eigentlich egal sein, mit welchem Verfahren wir das herstellen. Ist jetzt auch nicht nur, man kann sich zum Beispiel vorstellen, seit Jahren machen wir das schon so, wenn der Kunde einen Fräser bei uns anfragt und da ist irgendwie eine Stelle, die sehr schwierig zu fräsen ist, wenn wir es dann einfach Draht erodieren und es erfüllt alle Anforderungen aus der Zeichnung, dann ist es dem Kunden eigentlich egal. Beim 3D-Druck sind wir noch nicht ganz so weit, dass es dem Kunden dann egal ist oder dass wir es ohne Ankündigung so machen können, aber da zielen wir hin.
Jetzt hast du vorhin gesagt, so 3D-Druck, Metall-3D-Druck macht bei euch so 20% in etwa aus. Und jetzt kennt man natürlich, wenn man auf der Messe war, auf der Formnext-Messe, wenn man in den Online-Magazinen guckt und auch in den Zeitschriften, kennt man ja immer diese geschleckten Metallbauteile, die kennst du sicher auch, die so alienartig ausschauen, wo jedes Gramm im Endeffekt weg ist, was da weg sein muss, und was die Hersteller selbst auch immer präsentieren. Was mir jetzt aber im Podcast so rüberkommt, ist, muss ein Bauteil, das aus dem Metall-3D-Drucker kommt, denn dann danach auch wirklich perfekt sein?
Die Antwort ist ziemlich offensichtlich, oder? Nein,
Mhm,
muss es nicht. Eigentlich muss das Bauteil am Schluss die Anforderungen vom Kunden erfüllen. Und gerade das, was man so auf Messen sieht, was du so als alienartig bezeichnest, das sind dann halt oft die Anwendungen, bei denen dann der 3D-Druck die offensichtlich einzige und absolut perfekte Lösung dafür ist. Und in der Praxis, oder zumindest bei uns, ist es in den allerwenigsten Fällen sogar so. Also wir produzieren oft auch Teile, die halt vielleicht auch gefräst werden könnten, aber wir können es einfach günstiger drucken. Und es klingt jetzt ganz blöd, aber am Schluss geht es darum, dass das Teil gut genug ist und nicht perfekt. Und zwar, ob es gedruckt ist oder gefräst, weil auch wenn man ein Teil schleift bis zum geht nicht mehr, dann funktioniert es zwar wahrscheinlich nachher, aber es wird einfach zu teuer. Und deshalb muss das Teil gut genug sein. Und da hängt es halt dann ab, wie viele Teile davon brauche ich. Und klar, wenn man dann Raketenteile macht, die man vielleicht ein paar Mal braucht und die dann auf jedes Milligramm getrimmt werden, die müssen natürlich perfekt sein. Aber wenn man irgendeinen Prototyp braucht, den man bei sich in der Maschine einbaut und vielleicht zwei Stück davon braucht, dann muss man ja auch nicht 5 Tage dran rumkonstruieren, bis es dann so alienartig perfekt ist, sondern dann reicht es ja, wenn man ein bisschen vom Frästeil ein bisschen Material weglässt und das eine Detail dann einfach so druckt und dann ist
Ja.
es günstiger.
Und der Kunde schlussendlich das Bauteil in der Hand hat, jetzt euer Kunde in dem Fall, und sagt, die haben das wieder super gemacht, man setzt das ein wie so ein Puzzlestück und dann passt es danach. Ob das dann drahterodiert ist, gefräst oder 3D gedruckt, es geht ja darum, dass die Anforderung des Kunden erfüllt ist schlussendlich, ne?
Ja, da liegt schon noch ein bisschen eine Knacknuss drin, weil bei Frästeilen sind sich die Kunden schon seit Jahrzehnten oder vielleicht noch mehr gewohnt, dass sie alle Anforderungen in die Zeichnung reinpacken. Und wenn es dann die Zeichnungsanforderungen erfüllt, dann passt es auch wie ein Puzzleteil in die Maschine rein. Und wenn wir natürlich dann versuchen, gerade beim 3D-Druck kann man manchmal sogar nur 3D-Files ohne irgendwelche Toleranzen dran. Und dann geht es ohne Rückfragen, passt dann das Teil nicht einfach so wie ins Puzzle rein, oder? Also wir müssen eigentlich alle oder die wichtigen Anforderungen ja dann trotzdem wissen, was es erfüllen muss. Und das Ziel ist eigentlich nicht, dass es nachher gerade so knapp alle Anforderungen erfüllt, sondern das Ziel ist, dass der Kunde weiß, was er bekommt und dass es dann reinpasst, wäre das Ziel, ja.
Ja, weil dann komme ich schon jetzt zu meiner nächsten Frage, denn jetzt hast du schon angesprochen, dass da natürlich auch Rückfragen und auch Gespräche stattfinden müssen. Wenn da einfach nur ein Datensatz kommt, woher sollt ihr denn auch wissen, was der Kunde dort genau braucht und welche Anwendung er hat, etc. Egal, ob es jetzt mit 3D-Druck ist oder mit einem anderen Verfahren, wie geht ihr denn bei der Lösungsfindung für eure Kunden denn vor, wenn jetzt eine E-Mail kommt mit einer Anfrage und die ist jetzt nicht so sehr detailliert, dass ihr sagen könnt, wir können die Auswahl jetzt für das entsprechende Verfahren treffen?
Das ist ziemlich spannend, wie sich das die Angebotsphase da verhält. Also bei der aktiven Fertigung sind eben die Anfragen oftmals auch noch gar nicht so qualifiziert, wie sie eigentlich beim Fräsen sind. Und ich gehe davon aus, wenn Sie jetzt ein 3D-File mit einer, also von einem 3D-Druckteil, von einem offensichtlichen 3D-Druckteil an drei 3D-Druck-Dienstleister schicken, dann bekommen Sie drei verschiedene Preise. Und im Optimalfall, also jetzt gerade die Lösungsfindung bei uns, von uns bekommen Sie in den seltensten Fällen einfach ein Angebot ohne Kommentar, sondern gerade beim 3D-Druck fragen wir fast immer noch ein bisschen was nach, weil oft ist es eben nicht so genau spezifiziert und wir müssen wissen, was dem Kunden wichtig ist. Und zwar könnten wir vielleicht schon einfach immer die günstigste Variante anbieten. Aber vielleicht erfüllt es dann die Anforderungen vom Kunden nicht und dann hat er einen schlechten ersten Eindruck von uns. Und umgekehrt, wenn wir einfach auf Nummer sicher gehen von der Genauigkeit, dann würden wir ja gar nie was drucken, dann müssten wir es ja immer fräsen und schleifen. Und dann wird es einfach nie bestellt werden, weil wir dann einfach immer zu teuer sind. Und deswegen fragen wir da oft nach, weil wenn wir dem Kunden helfen, die gut genug Lösung hinzukriegen, dann ist er sicher, dass er was Gutes bekommt und gleichzeitig können wir ihm auch den tiefsten Preis dafür bieten, ohne dass wir jetzt einfach nur billig sein müssen. Und das ist auch sehr spannend, so erfährt man auch ein bisschen, wo das Teil eingesetzt wird. Gerade als Beispiel Drehteile, die sehen ja eigentlich immer alle gleich aus. Man hat, wenn man nicht gerade die ganze Baugruppe fertigt, hat man nie eine Ahnung, wo das Teil überhaupt reinkommt. Und das ist bei der additiven Fertigung in den letzten paar Jahren, weil wir immer mal wieder nachgefragt haben, ist sehr spannend zu sehen, wo unsere Teile auch auf der Welt überall schon verteilt sind.
Das heißt, dass ihr natürlich auch immer nachfragt, dass der Kunde euch in Worten einfach die Anwendung kurz erklärt, anstatt einfach nur in Form von einer Zeichnung euch was vorlegt, damit ihr noch weitere Informationen habt, um einfach auch das Beste für den Kunden in dem Fall herauszuholen.
Ja, und es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn wir jetzt einfach fragen würden, oder wir fragen, was ist Ihnen wichtig, damit wir dann entscheiden können, welches Verfahren dafür am besten geeignet ist und oder welches Verfahren vielleicht auch gar nicht in Frage kommt. Und so sind wir einfach nicht einer von vielen. Man muss schon sehen, die Angebotsphase für einen Lohnfertiger ist in den letzten Jahren auch härter geworden. Es ist extrem einfach, das Mail einfach an 10 verschiedene Leute zu schicken und dann den tiefsten Preis zu wählen. Und wir wollen nicht, oder wir können uns auch gar nicht nur über den Preis abheben, weil ich meine, wir sind in einem europäischen Land, wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter, die auch nicht ganz günstig sind, und wir haben Maschinen, die nicht ganz günstig sind, und die muss man effizient einsetzen, sonst können wir nicht mithalten. Aber wenn wir sie effizient einsetzen, dann können wir sehr wohl konkurrenzfähig sein, und gleichzeitig haben wir für uns da auch den nicht so den starken, ich sage jetzt mal, Preisdruck, dass man uns nur darauf reduziert.
Weil ihr natürlich auch ein entsprechendes Ergebnis liefert. Und ich glaube, ich nehme euch da auch so wahr, so haben wir uns auch damals auch auf der Formnext gesehen, dass ihr doch durchaus nochmal ein Level höher seid, um mit mehr Bällen zu jonglieren, um zu sagen, das ist hier einfach der richtige Weg für den Kunden, dieses Bauteil dann auch einzubauen. Wenn ich jetzt auf die nächste Frage gleich komme, ich glaube, das nehme ich dir nahezu fast schon ein bisschen vorweg. Ich gehe davon aus, ihr druckt nicht diese typischen alienartigen Bauteile mit euren Maschinen, so wie wir es jetzt schon im Gespräch herausgearbeitet haben. Wenn ihr jetzt Metall-3D-Druck einsetzt, welche Art von Teilen fertigt ihr denn dann damit?
Durchaus auch alienartige Bauteile, aber der absolut größte Teil sind ganz gewöhnliche, ja, Maschinenbauteile. Also, ich habe gesagt, wir erfahren ein bisschen auch, wo es eingebaut wird, deshalb kann ich da auch ein bisschen Infos dazu geben. Klar kann man die Flugzeugteile und so, sind auch cool, aber wir haben sehr oft Teile, die wir genauso gut fräsen könnten. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel Blechteile. Da denkt niemand an 3D-Druck und wir machen das ab und zu mal. Und ja, die Teile kann man natürlich dann nicht an der Messe ausstellen. Und ganz spannend ist auch, dass wir viele Teile drucken, die der Kunde zuerst gar nicht als Druckteil eigentlich angefragt hat. Wir haben da teilweise sogar schon Kunden gewonnen, die haben uns an der Messe gesehen mit eben so einem alienartigen Bauteil. Dann haben sie ein Teil bei uns drucken lassen, danach 3 Jahre Frästeile und jetzt sind wir wieder beim 3D-Druck angelangt. Also da hat es wie so ein Loop noch gebraucht, bis er das jetzt regelmäßig einsetzen kann.
Das ist super interessant, was du dort sagst. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig auszudrücken, aber dann sind es die normalen Teile, die man einfach kennt, die angefragt werden, die am Anfang nicht großartig komisch ausschauen, dass diese durchaus dafür den Weg in den 3D-Drucker oder in die additive Fertigungsanlage bei euch im Metallbereich natürlich dann finden.
Genau, und das zwar aus verschiedenen Gründen auch. Also wir hatten, es geht ja auch nicht nur immer um den Preis. Manchmal können wir auch sagen, ja, wir starten heute Nachmittag eine Maschine, die ist morgen fertig. Wenn das Kunde das dann bei uns drucken lässt, dann hat das dann morgen vielleicht, wenn es gerade passt. Und wenn wir es fräsen müssen, das sind wir schon auch schnell, aber dann geht es vielleicht 1 Woche und vielleicht hilft das. Und vielleicht entscheidet das dann über das erste 3D-Druckteil in der Firma. Oder Entschuldigung, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Wir haben jetzt immer nur von Frästeilen oder von Druckteilen gesprochen. Wir haben natürlich extrem viele Kombinationen daraus. Also, ich sage mal, 90% unserer gedruckten Teile werden noch irgendwie nachbearbeitet. Und das ist auch das alleine ist schon eine Kombination, die dem Kunden oft eine sehr gute Lösung bieten kann.
Das ist super interessant, wie euer Mindset doch dem Unternehmen ist, dass ihr sagt, wir kriegen eine Zeichnung oder wir kriegen eine Datei und dann sind wir dazu erstmal offen darüber, welche Technologien wir nutzen und welche Technologien in Kombination wir nutzen, weil ihr dieses Ergebnis in Kombination mit Lieferzeit, Preis und den ganzen Anforderungen vom Kunden natürlich so stark im Blick habt, dass ihr danach sagt, es macht absolut Sinn, diese oder jene Technologie oder die eine oder andere Technologie in Kombination zu nehmen, diesbezüglich.
Und es gibt natürlich auch noch die Variante, dass wir Gerade weil ich vorher erwähnt habe, dass man die Anfrage so einfach an viele Dienstleister schicken kann. In das Mail kann man dann ganz einfach auch noch reinschreiben, bitte die Preise für 1, 5, 10, 20 und 50 reinschreiben. Und oft kann es dann zum Beispiel auch sein, dass es passiert regelmäßig, dass wir halt sagen, ja, sag so 1 bis 15 wäre Drucken die günstige Lösung, danach wäre Fräsen die günstige Lösung. Aber zum Beispiel, wenn man es jetzt noch, wenn man das und das und das noch machen würde, dann wären wir auch bis 50 noch mit Drucken noch günstiger. Und da fängt es dann jeweils an. Eben, da fangen die Rückfragen an mit dem Kunden und da ist dann auch spannend zu sehen, ob denn derjenige bereit ist oder eher nicht. Ich meine, manchmal sagt er einfach, ich weiß ja, dass ich sowieso niemals mehr als 10 Teile brauche. Da muss ich jetzt auch nicht groß nach umkonstruieren. Ja, vielleicht sagt er, ich brauche die 50 dann im Jahr 5-mal und dann schauen wir, wo wir da hinkommen.
Aber das ist super interessant, was du gerade sagst, denn ihr denkt ja zusätzlich noch gleich mit, wenn jemand sagt, ich brauche das Teil, möchte ich jetzt vielleicht einmal anfragen. Es kann aber auch sein, dass ich es 50 Mal brauche. Dann ändert sich in dieser Gleichung, die ihr ja sozusagen als gedankliche Rechenformel habt, ändern sich ja automatisch ein paar Variablen und man kriegt automatisch ein besseres Ergebnis zum Schluss raus, wo es wieder in die Richtung geht des Kunden.
Ja, das ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig, eben wenn dann einer halt einfach nur die Preise für 1, 5, 10 und 50 angibt und ich sage ihm, bei uns kannst du den Preis für 50 aber auch nochmals halbieren, wenn du bereit bist, was zu tun. Das gibt dann natürlich auch eine gewisse Kundenbindung, weil wir dem Kunden quasi mithelfen. Also das heißt, wenn es für uns gut ist, ist es für den Kunden auch gut.
Und dann kann man durchaus sagen, Fabian, dass dort Faulheit oder ich sag mal eine verhärtete Denkstruktur dadurch bestraft wird, dass man einfach entweder länger warten muss oder einen höheren Preis bezahlt, als Konsequenz daraus, ne?
Ja, wahrscheinlich nicht immer, aber das kann definitiv passieren.
Ja, da kommt es dann darauf an, wie offen man dafür ist, ob man intern vielleicht nochmal kurz mit dem Konstrukteur und oder mit der Entwicklung spricht als Einkäufer und nachfragt, können wir da was anpassen? Weil dann steht nicht nur das Bauteil so als fester Standpunkt da, sondern man kann sagen, da können wir was verändern und dann verändert sich hinten auch etwas an der Lieferzeit und an dem Preis. Oder vielleicht auch wird das Bauteil mit einer höheren Festigkeit noch verarbeitet etc. Na? Jetzt haben wir die ganze Zeit über Bauteile gesprochen. Was hast du denn oder was habt ihr denn für eine Zielgruppe? Was habt ihr denn für eine Branche? Wer kommt denn da zu euch? Hast du da so eine Richtung, wo du merkst, da geht es in eine Richtung oder ist das komplett breit gestreut?
Wir haben da tatsächlich eine extrem breite Streuung und die hat sich aber tatsächlich dann ergeben, seit wir auch additive Fertigung betreiben. Also zuvor waren unsere Kunden dann oft Optikindustrie oder irgendwelche Feinmechanikgeschichten. Und seit wir jetzt auch mit dem 3D-Druck etwas mehr auch Werbung machen, hat sich's extrem gestreut. Also es kann sein, dass bei uns auf einer Bauplatte dann gleichzeitig eine Zahnspange drauf ist und irgendwie, keine Ahnung, könnte auch ein Formel-1-Teil drauf sein und gleichzeitig auch Blechteile. Und die Branchen sind da extrem breit gestreut und auch die Anfragen kommen auch aus unterschiedlichen Ecken. Erstmal von der Schweiz, aber natürlich auch von Europa. Wir hatten teilweise sogar schon Anfragen von extrem weit her, wo man sich dann fragt, wie kommen die auch überhaupt auf uns? Und es macht es auch extrem spannend dann für uns, also abwechslungsreich.
Es ist extrem spannend, was du sagst, weil was Ähnliches nehme ich ganz stark auf dem Markt wahr, dass es nicht mehr nur darum geht, dass man jetzt eine Zielgruppe hat, wie zum Beispiel die Automobilbranche oder wie ihr in der Schweiz sagt die Medizinaltechnik, sondern dass es viel eher darum geht, ich habe ein Fertigungsproblem. Wie kriege ich dieses Bauteil gefertigt, anstatt man kommt aus einer bestimmten Branche jetzt.
Ja, und ich denke, es gibt da noch einen Punkt sogar. Und also jetzt gerade bei uns früher war es so, dass wir halt auch sehr lokal dann Kunden hatten. Und wenn halt lokal die Optikbranche verbreitet ist, dann kommen automatisch, weil man halt die lokalen Anbieter auch anfragt, irgendwie kommt man dann automatisch so in die Branche rein. Und Automobil ist halt noch ein bisschen anders wegen den ganzen Zertifizierungen. Da kommen vielleicht die Lokalen gar nicht alle in Frage und dann schaut man nach denen mit den Zertifizierungen. Und ich denke, heute geht es halt mit der Digitalisierung noch ein bisschen weiter. Man sucht nicht mehr nach Branche, man sucht nicht mehr nach lokalen Dienstleistern, sondern man sucht nach dem, der das Teil am besten lösen kann. Und deswegen sind wir dann auch offener oder werden wir dann wahrscheinlich auch öfters gefunden von Firmen, die eben ein bisschen weiter weg sind und auch aus anderen Branchen.
Jetzt haben wir viel über die Möglichkeit gesprochen, gerade eben. Hast du denn ein, zwei richtig gute Beispiele jetzt aus der Praxis, wie Metall 3D-Druck als Teil von einer Lösung eingesetzt worden ist bei euch?
Ja, da habe ich natürlich was vorbereitet. Und zwar habe ich drei verschiedene Bauteile im Kopf, die ich euch kurz erklären möchte. Und zwar genau drei, weil es irgendwie so drei verschiedene Arten gibt anzufragen. Und das Bauteil 1 war, dass wir die einen gefragt wurden, das Teil Draht oder mit Drahtdrehen herzustellen. Und dann haben wir gesagt, wir können es günstiger drucken. Wir konnten es günstiger drucken und seitdem drucken wir es in Serie mit fast keinen Anpassungen. Diese Kategorie von Anfragen, die passieren sehr selten, weil oft ja, kann man es auch in größeren Stückzahlen dann ohne Anpassung nicht günstiger machen. Anwendung 2 war, der war relativ offen. Das war so ein ganz kleines Bauteil, so ein Bajonettverschluss. Und das war relativ ein komplexes Teil auch schon. Und da haben wir dann in ein paar Loops das Teil noch optimiert und das wird heute jetzt 3D gedruckt, auf der Grundplatte noch also gefräst, Gewinde reingefräst und dann auf der Platte mit Drahtdrehen die eine genaue Stelle eingebracht und dann abgetrennt von der Grundplatte. Und so können wir das in relativ großen Stückzahlen auch wirtschaftlich 3D drucken. Also in Zahlen, davon haben wir bisher etwa 14.000 Stück schon gemacht.
Okay, das ist echt stark, wie dann diese drei Technologien miteinander kombiniert werden, wenn man offen ist, doch etwas zu verändern. Und wenn ihr
Genau,
da schon
das.
14.000 Stück gemacht habt.
Und das, also das, da könnten wir auch noch deutlich mehr machen. Er braucht halt einfach nicht so mehr. Aber das war so die Variante 2, wo der Kunde offen war, was angepasst hat und jetzt eine gute Lösung hinkriegt. Und für uns der positive Nebeneffekt ist, das kriegt er jetzt nirgendwo mehr günstiger und besser. Aber mit uns ist es optimiert. Und die Anwendung 3, das ist eher so, das geht dann eher so richtig Richtung Messeteil. Da ist der Kunde mit 5 kleinen Frästeilen zu uns gekommen und wollte sie bei uns fräsen lassen. Und dann kam auch mal der Input, hey, wir könnten es vielleicht auch drucken, weil zum Fräsen ist es nicht so gut. Und da hatten wir dann tatsächlich, das war sein erster Kontakt mit 3D-Druck. Und da haben wir es jetzt so weit getrieben, wahrscheinlich in etwa 10 Loops, dass jetzt aus den 5 Teilen ein Druckteil mit Nachbearbeitung drin ist. Und das ist erstens ist das eine Druckteil jetzt günstiger als die 5 Frästeile vorher, bedeutend günstiger. Plus haben wir da auch einen Haufen Funktionen noch reingebracht, damit es best für den Endkunden besser zu montieren ist und dass der Sensor, der da reinkommt, dass der dann einfacher ausgetauscht werden kann. Ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das war eine Sensor, also es ist nur in Anführungszeichen eine Abdeckung für einen Sensor. Und trotzdem ist die jetzt so cool geworden und so preiswert auch geworden, dass der Kunde von uns jetzt nicht einzelne Sensoren verschickt an seine Endkunden, sondern mit jedem Sensor, den er verkauft, packt er gleich auch die Abdeckung mit rein und benutzt das auch als Transportschutz, also eigentlich als Verpackung. Und ja, das ist jetzt eigentlich aus ein paar wenigen Frästeilen haben wir da jetzt sowas Gutes hingekriegt, dass er davon jetzt relativ viele benötigt und auch zu einem guten Preis bekommt. Und sagen wir, das ist so das dritte Level von einem 3D-Druckteil. Dass es halt wirklich so hart optimiert ist und mit Zusatzfunktionen bespickt wird, dass es auch in größeren Stückzahlen einfach eine super Lösung ist. Und jeder, der das anschaut, sagt, ah ja, klar, so macht Sinn, dass das so aussieht, aber bis man mal da ist, dauert es eine Weile. Und das ist eigentlich, das ist der härteste Weg, den man machen kann. Also mit sowas als erster Kontakt mit 3D-Druck dann sowas rauskriegen zu müssen, da braucht man ein bisschen Ausdauer.
Er hat aber dann euer Kunde in dem Fall auch am Anfang gleich eine super Erfahrung gemacht Und was ich hier bei dir jetzt ganz stark rausgehört habe, ist, dass es eigentlich gar nicht wirklich um diese fünf Bauteile ging, sondern eher um diese Probleme, die man alle auf einmal dann lösen konnte, wenn man offen dafür ist, ne?
Genau, also oft ist es halt so, wenn man ein einzelnes Teil angefragt wird, dann kann man ja nicht sagen, hey, kombinier es noch mit dem und dem und dem als Dienstleister jetzt. Und in dem Fall war es aber so, dass wir einfach gesehen haben, also für die fünf Frästeile hat er tatsächlich mehrere Schrauben und dann da waren Schlitzschrauben und Kreuzschrauben und Torx-Schrauben dabei. Also es war halt auch noch nicht so ganz fertig und ja. Und da konnten wir extrem viele Benefits auch reinpacken, dann der seine Teil.
Ja, dann habt ihr das wirklich jetzt auch ganz stark vereinfacht. Um jetzt, bevor ich gleich die eine der letzten Fragen stelle, möchte ich noch mal ganz kurz auf unseren Titel sozusagen zurückkommen. Wann setzt man Metall-3D-Druck jetzt wirklich ein? Manchmal gar nicht.
Ja, definitiv, manchmal gar nicht. Und ja. Manchmal gar nicht. Und wenn der Kunde offen ist, dann kriegt man, wie in deinen anderen Podcasts ja auch zu hören ist, da kriegt man oft sehr super Lösungen. Aber manchmal sind sie halt einfach nicht bereit. Und wenn es halt immer schon so war und halt auch immer so bleiben muss, dann wird es halt gefräst.
Ja, und was ich auch ganz stark jetzt auch raushöre, ihr würdet jetzt bei euch im Unternehmen niemals jetzt sagen, wir machen das jetzt einfach mit 3D-Druck, weil das halt jetzt einfach mal kurz cool ist und weil die Maschine dort jetzt halt gestartet werden muss und da ist jetzt auch nicht so viel auf der Bauplattform drauf und so weiter. Das ist also nicht so ein stures Vorgehen, sondern ihr habt so stark diesen Blick auf das Ergebnis beim Kunden, wenn er bereit ist, sich dort in der Hinsicht helfen zu lassen, dann hat er schlussendlich auch einen ganz guten Fang gemacht. Na?
Ja, und ja, eben, das hilft dann am Schluss auch uns. Also es ist ja schon nicht so, dass wir jetzt hier die Superhelden aus der Ostschweiz sind. Wir machen das ja nicht nur für unsere Kunden, aber wir heben uns halt damit ab von anderen. Und wenn wir eben nicht nur aus einem Rohteil ein Fertigteil machen, sondern da noch was reinpacken, damit es halt ein hochwertigeres Produkt wird, dann hat am Schluss der Kunde einen guten Ansprechpartner und der kommt dann wieder, oder?
Absolut, sehe ich genauso. Wie würdest du denn eure Dienstleistung als Lösungsfindung für eure Kunden jetzt nochmal so in ein paar wenigen Worten nochmal zusammenfassen?
Also wenn die Frage das erste Mal kommt, dann muss ich ja immer sagen, dass wir Dienstleister sind und dass wir Metallteile herstellen. Aber eigentlich am Schluss wollen wir wirklich ein Dienstleister sein und zwar indem dass wir das Problem von unserem Kunden lösen und dass wir dann eine Erleichterung für den Kunden sind. Also wenn er seine Stammdaten anschaut, seine Lieferanten, dass er dann, wenn er auf uns kommt, dass er sagt, ah ja, bei denen klappt sowieso immer und bei denen wird mir geholfen.
Und dann ist es schlussendlich ja auch komplett egal, ob er mit dem Lächeln durch die Montagehalle oder durch die Fertigungsabteilung läuft, ob das Bauteil dann gefräst, gedruckt, drahterodiert, oder gedreht ist, sondern es passt einfach zum Schluss so wie so ein Puzzlestück in so ein großes Puzzle rein und man sagt, hat wieder gut geklappt mit denen, ne?
Ja, das wäre das Ziel, genau.
Ja. Jetzt habe ich ganz zum Schluss, du weißt es ganz bestimmt, immer noch zwei persönliche Fragen, die ich dir gerne noch stellen möchte, wie jedem anderen Interviewpartner auch. Beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
Eines von vielen möglichen Verfahren, um die Aufgabenstellung des Kunden zu lösen, aber eben nicht zwingend das Optimalste.
Okay, das ist echt ein guter Satz, der zur Podcast-Folge passt. Was war denn jetzt als zweite Frage dein tollstes Bauteil, was du aus einem 3D-Drucker sozusagen genommen hast, wo du dann je in der Hand hattest? An was kannst du dich erinnern, wo du sagst, das war echt stark?
Die Frage ist halt so ein bisschen, was man unter toll versteht, oder? Ich bin ja sehr selten der Entwickler, der dann mit diesem Teil ein Problem ganz raffiniert gelöst hat und damit die Welt verändert. Das wären dann natürlich die tollsten. Aber als Dienstleister freue ich mich natürlich immer über gelungene oder besonders anspruchsvolle Bauteile. Also nicht unbedingt die Anwendung, sondern wenn das Teil schwierig herzustellen ist und wir dann das doch hinkriegen, das freut uns natürlich. Oder aber natürlich habe ich Freude an den Teilen, bei denen ich die Anwendung kenne. Zum Beispiel haben wir schon Zahnspangen oder eben Flugzeugteile hergestellt und das finde ich immer sehr faszinierend.
Also kommt es immer darauf an, was da dahinter steckt, ne?
Genau, also nur das tollste Bauteil, das kann ich nicht sagen, aber schön ist, dass wir sehr viele sehr tolle Bauteile kriegen.
Jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die jetzt bis jetzt dabei gewesen sind, wollen jetzt mehr Infos von euch haben und haben vielleicht auch ein konkretes Problem, was sie jetzt entdeckt haben, dass es nicht nur um ein Bauteil geht, sondern dass sie sagen, da stört mich jetzt wirklich was, das zu montieren oder zu verpacken oder einen Verpackungsschutz zu haben oder aus vielen Bauteilen eines zu machen. Wie nimmt man am besten den Kontakt zu euch auf?
Also, wenn es ganz konkret ist, dann am besten gerade ein E-Mail schicken, aber auch sonst einfach mal Kontakt aufnehmen. Natürlich unsere Webseite oder LinkedIn oder auch mal gerne melden, wenn man mal vorbeikommen möchte, dass man das mal so in live sieht, was das für eine Produktionshalle bedeutet, wenn da ein Drucker drin steht.
Und ihr habt ja euch, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, auch einfach die nächsten Wochen, je nachdem, wann jetzt die Hörerinnen und der Hörer sich die Podcast-Folge anhört, dass ihr euch jetzt auch ein bisschen Zeit genommen habt, um genau, wenn jetzt vom Podcast Anfragen kommen, die Punkte nochmal ein Stück weit durchzugehen. Ich würde wirklich empfehlen, mal vorbeizukommen bei euch und sich das anzugucken. Vor allem auch dich und euer Unternehmen, wie ihr arbeitet und eure Unternehmenskultur auch mal kennenzulernen. Das ist bestimmt super spannend. Und ich denke, all die Informationen, die wir jetzt für die Kontaktaufnahme brauchen, die packen wir einfach kurz in die Shownotes rein. Dann geht es ganz schnell, um da drauf zu klicken und vielleicht ein Foto vom Bauteil oder eine Zeichnung rüber zu schicken, aber hoffentlich mit ein paar mehr Informationen zur Anwendung, ne? In der
Genau, also
Hinsicht.
Hauptziel ist auch schon mal, wenn es noch nicht so konkret ist, dann und ihr wisst irgendwo nicht weiter, dann schaut mal bei uns rein. Vielleicht haben wir die richtige Lösung auch für euch.
Ja. Ich sehe da eine ganz starke Ähnlichkeit auch in der Beratung in der Hinsicht, weil manchmal da kann man einfach eine Frage nicht konkret stellen, aber man spürt, dass da irgendwie was nicht ganz passt oder dass man es besser machen möchte. Und dann ist manchmal auch einfach ganz gut, die Bauteile zu nehmen, wo man sagt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt besser machen soll und die man einfach mal mit einem Dienstleister bespricht. Jetzt nicht direkt Metall-3D-Druckdienstleister, sondern wie jetzt in eurem Fall, dass ihr wirklich mal tiefer in diese Bauteile reingeht. Und ich glaube, ihr habt schon so viel gemacht, ihr hört schon auch raus, was zum Schluss verändert sein muss. Und welche Fragen der Kunde vielleicht im Kopf hat, aber er kann sie halt einfach nicht stellen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, ne?
Ja, genau, ist immer schwierig zu formulieren.
Ja, genau. Ja. Also super, Fabian, das war eine klasse Podcast-Folge. Danke, dass du dabei warst.
Danke auch an dich, ja. Hat Spaß gemacht.
Und an all die Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge kommt ganz bestimmt. Dann hören wir uns einfach in einer der nächsten Folgen. Bis dann.